30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 343 von 30 minutes left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Panik-Cola.
Die schmeckt ein bisschen verwässert, hat Koffein drin, aber wie viel steht nicht drin. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht so viel. Mhm. Du weißt immer, 10 oder 8 Milligramm
ist der Grenzwert. Ich glaube, 9,5 ist, glaube ich, der Grenzwert.
Ja, wahrscheinlich ist dann der Grenzwert unter 10.
Ja, kann sein.
Kleiner gleich 10, ne, kleiner 10. Mit natürlicher Lindenblüte. Lindenblüte wahrscheinlich, weil das ja auch Udo Lindenberg ist, die Panik-Cola. Mhm. Der da vorne so einen Dance-Move drauf macht. Als abgebildet, als Schattenbild. Ja. Panik-Drinks GmbH Hamburg. Ja, ich finde ein bisschen verwässert.
Ja, ich finde, es ist halt Cola mit Zucker, ne? Also kannst du nicht viel besser machen als das.
Doch, kannst du viel besser machen als das hier.
Ja, schon. Also ich hatte nicht erwartet, dass sie viel besser schmeckt als die anderen Sorten, die ich so von Cola kenne.
Ja, so Fritz oder Premium Cola oder Afri-Cola, die schmecken ganz gut, aber die hier weiß ich auch nicht.
Ja, geht so.
Wir haben uns letztens was überlegt. Das haben wir noch gar nicht angekündigt, ne?
Nee, haben wir noch gar nicht angekündigt.
Und zwar wollen wir, wir haben ja beide diese Evercade Retro Konsole, wo man so alte Spiele drauf spielen kann und alte Cartridges sich kaufen kann und dann alte Spiele, also die neu aufgelegt wurden, diese Spiele. Also das sind nicht ganz alte Spiele aus den 80ern in alter Hardware, sondern das ist neue Hardware und da haben sie dann die alten Spiele aus den 80ern draufgepackt. Und da wir selten solche Spiele normalerweise spielen, oder jedenfalls ich nicht, aber diese ja jetzt habe und also diese Spiele kommen immer in Collections, wo dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, 3 gute Spiele und 20 schlechte drauf sind, vielleicht kann man sagen, dass da 3 Spiele drauf sind, die mich dann vielleicht mehr interessieren, weil die auch vielleicht ein bisschen moderner sind und ein bisschen so sind, wie ich Spiele kenne. Und 20 Spiele, die ein bisschen älter sind und dann auch anders sind als modernere Spiele.
Ja.
Und da haben wir uns überlegt, könnten wir doch davon ein paar spielen und uns dann mal hier in dieser Runde darüber unterhalten.
Genau, deswegen haben wir quasi eine neue Kategorie in unseren Podcast eingebaut. Nach dem Drink reden wir nämlich zunächst über das gemeinsam gespielte Retro-Spiel. Ich würde das, also ne, wir haben am Anfang erstmal genügend Spiele auf Evercade gemeinsam, die wir da spielen können. Ich würde es aber nicht unbedingt darauf beschränken.
Ja.
Genau, und ich habe entschlossen, dass wir Tempest spielen sollten, weil, ihr erinnert euch sicher an die letzte Folge, da haben wir über Polybius gesprochen und Polybius ist ja ein Tempest-Klon im Grunde genommen.
Da haben wir noch einen Hinweis zu bekommen, übrigens, dass da natürlich auch eine Hoaxilla-Folge zu gibt.
Richtig, Tempest. Selbstverständlich. Genau, Tempest ist ursprünglich 1980 von Atari als Arcade-Spiel auf den Markt gekommen. Das hatte so eine Vektorgrafik und man guckte quasi in so einen Tunnel aus Gittern, also so ein Gittertunnel. Und da konnte man am Eingang quasi im Kreis drumrum mal sein Raumschiff bewegen mit einem analogen Drehcontroller. Und dann hatte man, glaube ich, 2 Knöpfe dazu, nämlich einen zum Schießen und einen für die Superwaffe. Und dann kamen aus diesem Tunnel dann verschiedene Gegner und man musste quasi immer auf der richtigen Position sein, um die dann abzuschießen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's ja auch auf Evercade, dann lass uns das doch einfach spielen. Aber das Tempest auf Evercade ist nicht die Arcade-Version, wie ich dachte, sondern es ist die Atari 2600-Version. Und die ist überhaupt nicht erschienen damals, als sie programmiert wurde, weil sie unfassbar unspielbar war und nicht gut genug dafür. Und dann ist sie 2005 irgendwann doch erschienen und dann haben wir sie auf der Evercade jetzt leider in dieser Atari Collection 1 und haben sie jetzt beide gespielt. Was hältst du denn von dem Spiel, Holger?
Also, das, was ich von dem Originalspiel gesehen habe, das ist ja quasi so ein Space Invaders aus der Ego-Perspektive, kann man das, glaube ich, nennen. Aha. Und das sieht eigentlich ganz cool aus.
Genau.
Aber, also, das Spiel, was wir auf dieser Cartridge haben, ich würde es nicht unbedingt als Spiel bezeichnen, sondern es ist halt ein Haufen Pixel, die, wo man nicht erkennen kann, was was sein soll, wo dann so rote andere Pixel rumfliegen. Und wenn man einen Knopf drückt, dann kommen manchmal Geräusche. Und je nachdem, was wie viele Geräusche in welcher Reihenfolge kommen, ist das Spiel entweder vorbei oder nicht.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Atari damals versucht hat, das Spiel auf die 2600er Konsole zu übertragen. Das hat deswegen nicht funktioniert, weil die viel zu schwach war technisch und viel zu wenig Pixel bot. Und deswegen sieht man da quasi nur so ein Dreieck mit verschiedenen farbigen Flächen, wo man aber gar nicht genau erkennt, an welcher Position jetzt was ist. Und dann kommen da sehr, sehr kleine Pixel, die natürlich dann perspektivisch auch immer größer zu größeren Pixelbreien werden, auf diesen unsichtbaren Linien auf uns zu. Und wir müssen versuchen, die abzuschießen. Das große Problem ist, also das erste Level lässt sich noch einigermaßen okay spielen. Das kommen, weiß ich nicht, 12 von diesen Viechern und dann musst du die halt abschießen. Das ist das Geräusch, was Holger gerade beschrieben hat. Und in dem zweiten Level schießen die dann aber zurück. Das allergrößte Problem ist, dass du nicht sehen kannst, wo deren Geschosse sind. Also manchmal tauchen da so Blips auf, aber einen Großteil der Zeit siehst du diese Geschosse gar nicht und dann fliegst du da einfach rein. So. Und damit ist das Spiel ab dem zweiten Level völlig unspielbar. Ich war wirklich beeindruckt.
Ich war nicht beeindruckt, ich war wütend. Mhm. Ich war wirklich wütend. Ich war wütend auf diese Firma. Auf diese Firma, Blaze, ne, die dieses Evercade rausbringt und die diese Spiele rausbringt, dass sie diese Version von diesem Tempest darauf gepackt haben. Sie könnten heutzutage ohne Probleme auf dieser Hardware, die in der Lage ist, PlayStation 1 Spiele zu emulieren, sie könnten dort ohne Probleme die Arcade-Version aus den 80ern draufpacken. Sie könnten auch eine Option machen und sagen, hey, hier, diese Versionen gibt es, hier ist die spielbare Arcade-Version und es sollte auch mal eine Atari-Version drauf sein, die kann man hier spielen, so als kleinen Bonus extra. Ne? Aber nicht bewerben, hinten da ist Tempest drauf und dann ist da so ein unspielbarer Rotz drauf, wenn es doch eine offensichtlich eine spielbare Version von Tempest gibt, die man auch stattdessen darauf machen könnte. Und da war ich echt sauer auf diese Firma Blaze, dass die so einen Schrott verkaufen.
Ich kann das tatsächlich nachvollziehen.
Ne? Mein Wut oder durch das Verkaufen?
Ja, beides. Also deine Wut ist natürlich berechtigt, weil du wahrscheinlich einfach nicht genügend informiert warst. Es hat mich jetzt nicht überrascht, weil ich wusste, dass es einfach Arcade-Spiele nicht gab auf dem Evercade für lange, lange Zeit. Das kam quasi erst mit dem Evercade Versus und den lilanen Cartridges. Da kamen die ersten Arcade-Spiele. Deswegen war mir klar, Arcade-Spiele gibt's halt nicht. Und es gibt auch kein besseres Spiel auf irgendeiner anderen Atari-Konsole. Wobei, das stimmt nicht ganz. Es gibt die Atari Jaguar-Konsole, wo Tempest 2000 drauf erschien, 1994. Und es gab für ein Nuon-DVD-System noch ein Tempest 3000. Aber dass ich hier keine moderne Version von diesem Spiel finde oder also und keine Arcade-Version, das war mir von vornherein klar.
Ich finde das eine spielbare, oder?
Ja, theoretisch schon. Also das ist halt eines von den 20 Spielen auf dieser Cartridge und ich würde wetten, dass es mit Abstand das Allerschlechteste ist, weil es einfach überhaupt nicht spielbar ist. Das steht aber in dieser Anleitung dann halt auch drin. Also da steht auch drin, dass das Spiel ein Prototyp war, dass nicht veröffentlicht wurde und dass das eben dass es nicht gut genug war, um es zu veröffentlichen. Und
aber das steht auch erst in der Anleitung. Da hast du diese Cartridge schon gekauft. Das steht nicht hinten auf der Cartridge drauf.
Ja, na klar. Aber du hast im Idealfall hast du diese Anleitung auch nicht wegen Tempest gekauft.
Nein, da spielt man jetzt das Spiel.
Ja. Genau, also die Cartridge kaufst du nicht wegen Tempest, das kann ich dir sagen. Niemand hat das wegen Tempest gekauft im Glauben, dass er dann die Arcade-Version kriegt. Das kann ich, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja.
Und ich fände aber auch gut, wenn sie hinten draufschreiben, auf welchem System das ursprünglich gekommen ist. So, das steht halt auch nicht drauf.
Genau, das finde ich sowieso bei vielen Spielen, die von Blaze auf diese Evercade-Dinger draufgepackt wurden. Du weißt halt nicht, ob das jetzt die Mega Drive-Version ist, ob das die Super Nintendo-Version ist, ob das die was weiß ich Version ist, sondern das ist immer nur so ein Guesswork, ne?
Bisschen. Ja. Naja, in der Anleitung steht es dann halt drin.
Ja. Aber ich würde es halt gut finden, dass wenn sie jetzt so ein Spiel rausbringen, dass sie dann halt auch verschiedene Versionen rausbringen oder gleichzeitig auf die gleiche Cartridge, weil das kostet ja jetzt auch nicht viel. Wenn sie einmal die Lizenz haben für Tempest, dann könnten sie sagen, okay, hier machen dann drei Tempest-Versionen, die können der Spieler sich dann auswählen, welche er benutzen möchte. Bei so vielen Spielen wird das ja nicht der Fall sein. Weil es gab ja eine Version für ein Atari ST, die vermutlich besser ist.
Ja, vielleicht, ja. Ich bin ein bisschen traurig tatsächlich. Es gibt ja noch zwei weitere Atari Collections für das Evercade. Und die weitere Konsolen, wie heißt das Ding? Atari Collection Nummer 2. Da ist auch kein besseres Tempest drauf. Und es gibt tatsächlich auch eine Arcade Collection. Und auch da ist kein besseres Tempest drauf. Und das finde ich wirklich schade, weil hier ein Tempest drauf wäre natürlich schon eine schöne Ergänzung gewesen. Allerdings weiß ich auch nicht, ob man das mit dem nicht analogen Controller tatsächlich steuern will. Weil du hast ja, wie gesagt, original dieses Rad gehabt, auf dem du quasi dein Raumschiff innerhalb dieser Röhre drehen konntest. Ja. Und zwar sehr, sehr präzise. Und das geht halt mit so Links-Rechts-Tasten einfach nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wie gut das spielbar gewesen wäre. Trotzdem hätte ich gerne die neue Version gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nie bringen. Also spätestens in der Atari Arcade Version Collection 2 muss das da drin sein. Also dafür ist es einfach zu berühmt.
Ja. Ja. Es gibt noch andere Mini-Konsolen. Zum Beispiel gibt es von Taito, kommt jetzt raus, die Egret 2. Das ist so ein Arcade-Automat als Mini-Konsole. Und da gibt es halt Zusatzcontroller, die dann halt auch so einen Drehknopf haben. Sowas in der Art könnte ja Blaze auch rausbringen, dass sie sagen, hey, hier, am besten spielbar mit dem Zusatzcontroller, weil so viele verschiedene Zusatzcontroller bräuchte man ja gar nicht. So ein Drehrad, dann vielleicht nochmal so ein Trackball und vielleicht einen Joystick für ein paar Spiele.
Oh, ein Trackball wäre geil für diese ganzen, wie heißen die, Lunar Lander und
Genau, und das könnten die ja extra verkaufen, sodass es nicht notwendig ist, die zu haben, aber dass man das halt damit spielen könnte. Ne? So eine Business-Idee. Und dann könnten sie die extra Controller für 30, 40 Euro verkaufen. Mhm. Und die Hardcore-Fans, die kaufen sich dann alle oder vielleicht sogar zwei von jedem. Ich würde mir vielleicht einen von jedem kaufen, damit ich alleine spielen kann. Mhm. Und die das halt nicht so hardcore sind, die spielen halt nur mit dem normalen D-Pad-Controller. Das wäre ja auch okay.
Ja. Ja.
Aber dann könntest du halt diese, vor allen Dingen jetzt mit der Arcade spielen, könntest du dann so wenigstens ein bisschen mehr Original-Feeling reinbringen in diese Spiele.
Ich glaube tatsächlich, dass das kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Blaze dieses Jahr mindestens einen kabellosen Controller für das Evercade Roses rausbringen wird. Mhm. Weil im Discord ist es so angedeutet worden. Und es bietet sich einfach an, weil da vorne ist ein USB-Slot drin und dieser Controller, den kannst du einfach auch kabellos machen. Also das spricht nicht viel gegen. Und dann eben auch andere Versionen rauszubringen, scheint mir jetzt auch nicht so wahnsinnig abwegig zu sein. Gerade weil eben diese Arcade-Geschichten so einzigartig waren zum Teil. Also dieser Drehcontroller zum Beispiel und auch die ganzen Intellivision-Geschichten. Intellivision hatte ja so ein Pad, wo irgendwie 12 Knöpfe drauf waren, dann musste man da jeweils eine Überlegscheibe drüberlegen, die dann das Spiel quasi dargestellt hat und dann wusste man, was welcher Knopf macht. Das gibt's halt auf dem Evercade auch nicht, trotzdem gibt's irgendwie eine Intellivision Collection. Also von daher wäre da durchaus noch einiges möglich und machbar. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sowas machen.
Ja, ich würde es auf jeden Fall begrüßen und dann vielleicht noch ordentliche Versionen von den Spielen rausbringen. Also ich muss jetzt nicht kein Remake des da haben, ne, sondern sollen schon eine alte Version rausbringen, aber eine, die wenigstens spielbar ist.
Ja, wenn ihr eine geremakedeste Version von Tempest haben wollt, es gibt Tempest 4000, das ist die jüngste Version davon, die ist halt auch von Atari gepublished, aber nicht entwickelt worden, sondern von Lamasoft. Die gibt's schon seit 2018 für alle möglichen Konsolen und die erscheint jetzt am 22. März 2022 tatsächlich auch für Switch und für Atari VCS, die neueste Mikrokonsole von Atari.
Wem gehört Atari eigentlich? Das ist ja inzwischen nur noch ein Name, der rumgereicht wurde, ne?
Keine Ahnung.
Also ich weiß, dass irgendwann, also diese Namen wurden dann irgendwann weiterverkauft und keine Ahnung, wem das jetzt gerade gehört. Gab es ja auch dann Atari Games und Atari. Das führt jetzt zu weit,
anyway, genau.
in die Firmengeschichte von Atari einsteigen, aber
So. Genau, lass uns doch mal überlegen, was wir das nächste Mal machen. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einfach was aus und dann spielen wir das bis zum nächsten Mal. Und ja, vielleicht, wenn ihr, liebe Höris, wenn ihr da Lust drauf habt, dann können wir euch vielleicht auch irgendwie abstimmen lassen. So, sagt uns doch mal, ob euch das interessieren würde, abzustimmen, weil ihr könnt ja gucken, was es an Evercade-Spielen so gibt. Wir können
da wir haben nicht alle.
Welche wir haben. Also wir haben schon ziemlich viele. Wenn ihr da Interesse dran habt, uns abstimmen zu lassen und dann darüber reden zu uns drüber reden zu hören, dann sagt uns doch mal Bescheid.
Ja, dann würde ich sagen, springen wir ein bisschen in der Zeit und spielen Battle Cars von Namco.
Battle? Ah, ich hatte gar nicht erwartet, dass du jetzt schon einen neuen Titel bringst. Ja, ist gut, ja, können wir machen. Namco, muss ich dazu sagen, läuft nicht auf dem Evercade Versus, sondern ausschließlich auf dem Handheld-Gerät. Kann man aber über Kabel dann auch an den Fernseher anschließen.
Okay, das ist ja auch komisch. Oh ja, sehe ich jetzt auch gerade in den kleinen, wie heißt das? Kleingeschriebenen
Bildschirm. Genau, weil das halt irgendwelche, also die haben halt die Namco-Lizenzen damals gekriegt, ausschließlich für Handheld-Geschichten. Und die kommen auch, also die wird es auch nicht mehr geben ab Mitte des Jahres, glaube ich, da laufen die aus und dann werden die auch nicht mehr verkauft werden, diese Namco-Geschichten.
Ja. Genau.
Genau.
Battle Cars.
Battle Cars fürs nächste Mal.
Und genau. Dann, wie gesagt, wenn ihr selber bestimmen wollt, was wir spielen, dann sagt mal Bescheid. Wir können ja mal trotzdem eine Liste bereit machen.
Ja, können wir mal machen.
Ja, letzte Woche haben wir ja berichtet, dass du Corona hattest.
Ja.
Und kurz danach kriege ich eine Nachricht von einem meiner besten Kumpels, mit denen ich ja unterwegs war, irgendwie vor 2 Wochen, wo er einen Schnelltest rot hat, einen positiven Schnelltest hatte. Und er meinte, hey, ich war nirgendwo außer mit euch in der Bar. Und wenn ich das hab, dann habt ihr das auch. So. Dann hat ein zweiter Kumpel Test gemacht. Negativer Schnelltest.
Okay.
Dann habe ich einen Schnelltest gemacht. Jetzt also zu Hause. Und ich hatte eine sehr dünne Linie hatte ich da schon bei dem Corona. Also das sind immer 2 Linien. Einmal für C, für Covid und einmal T für Test, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, wenn 2 Linien da sind, dann ist man positiv. Oder besteht der Verdacht, dass ein positiver Corona-Infektion vorliegt, sagen wir es so.
Ja.
Ich werde es 3-mal falsch sagen, aber ich weiß, wie man es richtig ausdrücken müsste. Anyway, bin ich halt zum Schnelltestcenter gefahren, hier in Buxtehude, weil man will sich ja vergewissern, dass man das alles richtig gemacht hat. Und dort hatte ich dann einen negativen Schnelltest und habe gedacht, ja, das kann nicht sein. Und der im Testzentrum, die haben auch sehr so vorne so ein bisschen an der Nase rumgemacht, also irgendwie 1 Zentimeter in der Nase drin. Mhm. Während ich, als ich den Test selber gemacht habe, habe ich mir das war so ein kleines Stäbchen, keine Ahnung, so 8 Zentimeter lang oder sowas, das habe ich mir fast komplett in die Nase geschoben.
Ja, bis es am Hinterkopf gekratzt hat.
Ja, so ähnlich, ne, weil da ist ja auch die höchste Virenlast. bei Omikron tatsächlich im Rachen sogar die höchste.
Ja, habe ich auch gehört. Ne?
Da ist nicht so gut, da ist keine so schöne Führung wie der Nase. In der Nase kannst du das wirklich so einfach gerade reinschieben und das ist alles kein Problem. Auch nicht nach oben, ne, nach oben ist ja irgendwann, tut's weh, aber einfach gerade senkrecht auf die Nase zu. Das ist, anyway, habe ich rumtelefoniert hier in Buxtehude, weil ich einen PCR-Test haben wollte. Und das ist gar nicht so einfach gewesen für mich, weil ich halt keinen Hausarzt habe.
Ja.
Und ich habe keinen Hausarzt, weil ich vor 2 Jahren nach Buxtehude gezogen bin oder vor 1,5 Jahren. Da war Pandemie und alle Ärzte haben gesagt, nee, wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf.
Ja, super.
So, und ich hatte auch vorher nie einen Hausarzt, weil ich habe Medizin in der Familie, die ich zu Rate frage, wenn ich was habe. Und dann gehe ich halt zum Facharzt. Ne? Also ich sage, hier, ich habe da was an der Nase und dann gehe ich halt zum HNO-Arzt. Mhm. So, relativ einfach. Und es hat bisher auch ganz, also in den letzten 40 Jahren meines Lebens hat es auch ganz gut geklappt.
Habe ich es richtig verstanden? Du hast also was an der Nase, dann fragst du deinen Mediziner in der Familie, der fragt dich, wo hast du das? Sagst du an der Nase und dann sagst du, geh doch zum Nasenarzt.
Genau, ja, so, so läuft das, ja.
Ja.
Anyway, dann hat sich eine Ärztin, da hat dann die Mitarbeiterin, nach sehr mürrisch hat sie dann gesagt, ja, kommen Sie vorbei um 10 Uhr morgen. Mhm. Bin ich halt, habe ich halt am nächsten Tag einen Termin gehabt. In der Zwischenzeit hat der andere Kumpel, der einen negativen Selbsttest hatte, war beim Testzentrum, bei dem irgendwie seine Nachbarin arbeitet. Die, da war er noch nicht raus. Also normalerweise dauert das ja irgendwie so 15 bis 30 Minuten, bis man das Ergebnis bekommt. Er hat halt einen Anruf bekommen von seiner Nachbarin. Dein Test ist rot wie nix. Du bist auf jeden Fall positiv. So, die beiden haben dann, also meine beiden Kumpels haben das auch nochmal mit PCR bestätigt lassen, waren tatsächlich beide positiv. Mein PCR-Test war negativ.
Ha.
Also ich hatte mal wieder Glück und ich habe keine Ahnung warum, weil wir waren halt in dieser Bar und ich war nicht so, dass ich in einer Ecke saß und die anderen saßen in der anderen Ecke, sondern ich saß zwischen den beiden.
Das ergibt keinen Sinn, nein.
Das ergibt absolut keinen Sinn. Naja, aber auf jeden Fall bin ich so dem Corona irgendwie ein zweites Mal von der Schippe gesprungen. Also ich hatte das ja schon mal, dass ich Verdacht hatte auf Corona und dann war da nichts, weil ich ja davor dann irgendwie 2 Tage mit einer Person, die infiziert war, zusammen war in Räumen und ja, sehr gut. Aber natürlich...
Also dem Schicksal von der Schippe gesprungen diesmal.
Genau. Aber natürlich habe ich dann meine beiden Kumpels, musste ich ja versorgen und habe gestern schön Pizzalieferdienst gespielt. Hab irgendwie 6 Pizzen hier durch Buxtehude gefahren, um die zu meinen beiden Kumpels zu bringen.
Ja.
Haben sich sehr gefreut. Und der eine tatsächlich, heute Morgen hat er gesagt, ey, ich hatte gestern deine Pizza. Heute ist der Schnelltest negativ. Die Pizza wirkt. Also ich würde sagen, sie wirkt genauso gut wie Homöopathie, also Globuli und so.
Ja, das glaube ich auch.
Mindestens genauso gut und schmeckt dabei besser.
Ja, das stimmt. Wobei auch da kommt es natürlich auf die Menge an. Also wenn du eine homöopathische Menge deiner Pizza isst, dann hilft es auch nicht.
Ja, hilft genauso viel, wie die vorher auch geholfen hat.
Ja.
Ja, das waren so die freudigen Erlebnisse jetzt, also in den letzten Tagen. Dann gab es ja ein paar nicht so freudige Erlebnisse in den letzten Tagen.
Das ist wahr. Krieg.
Ja.
Ich fühle mich da übrigens gar nicht so, ich glaube, ich bin nicht informiert genug, um da eloquent und sinnvoll drüber zu reden, über dieses Thema.
Ich glaube ich auch nicht. Aber es nimmt mich natürlich schon mit. Ich habe jetzt keine engen Freunde oder sowas in der Ukraine. Ich kenne Leute oder ich habe in meinem Leben Leute kennengelernt, die aus der Ukraine sind. Die Freundin von meinem Schwager ist aus der Ukraine und ist einen Tag, bevor Russland die Ukraine überfallen hat, ausgereist und wieder nach, die wohnt in Polen. War dann wieder zu ihrer Familie, ist natürlich da. Mhm. Das ist alles nicht so schön. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht 100% persönlich betroffen, aber es nimmt mich halt schon mit, weil ich habe halt nicht gedacht, dass wir in Europa wieder einen Krieg bekommen würden. Krieg gibt es zurzeit an mehreren Stellen der Welt und es gab auch andere Kriege in Europa, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch. Mhm. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass wir inzwischen in einer Welt leben, wo dass in Ländern, die wirtschaftlich einigermaßen stabil sind und wirtschaftliche Beziehungen zueinander haben, dass es da nicht mehr zu Krieg kommt, weil diese wirtschaftliche Abhängigkeit halt besteht.
Ja.
Und man kann, finde ich, auch relativ gut an der Reaktion der Bundesrepublik erkennen, dass diese wirtschaftliche Abhängigkeit besteht, mit dem Zögern, wie die Bundesregierung darauf erstmal nicht oder wie sie erstmal nicht reagiert hat,
ja.
Sondern es einfach nur verteufelt hat oder wie man es auch mal sagt, also für nicht gut befunden hat. Aber sie haben halt nichts gemacht oder auch nicht wirklich keine wirksamen Sanktionen, weil wir halt abhängig sind von Russland über Gas- und Kohlelieferungen und halt Energielieferungen. Und Russland dort eigentlich am längeren Hebel sitzt, weil die uns halt einfach das Gas zudrehen würden. Also tatsächlich wäre es sogar noch schlauer gewesen für Russland, das irgendwie im Herbst zu machen und dann im Winter den Gashahn abzudrehen.
Es wird schon noch kalt genug werden. Also ich glaube, dass es immer noch funktioniert. Also es hat ja auch offiziell funktioniert, offensichtlich, weil 3 Tage lang wollte Olaf Scholz einfach mal nichts machen, sondern genau. Auf irgendwie schöneres Wetter warten oder so, man weiß es nicht. Also ich finde, es war echt eine ganz schwache Leistung von Scholz und Konsorten, dass die da einfach nicht sofort gesagt haben, wir müssen alles tun, um diesen Krieg zu verhindern.
Ja.
Also und passt halt zum Rest der ganzen Politik, was Klima und so angeht. Also ich meine, wir müssten schon längst von diesem Gas wegkommen.
Ja, und das hätten wir auch geschafft. Also ich will jetzt Olaf Scholz nicht unbedingt, ich mag den Typen nicht, aber ich will ihm jetzt da, er hat zu lange gebraucht, um zu reagieren, das stimmt auch. Aber er steht natürlich auch vor einer Situation, die ihm Vorgängerregierungen überlassen haben. Klar. Also wenn 2010 nicht so starke Einschnitte in den Förderungen für regenerative Energien gestrichen worden wären, und weiterhin Kohle subventioniert wird und Diesel subventioniert wird und dadurch Deutschland oder Europa seine energetische Unabhängigkeit nicht erlangen kann, dann bist du halt in so einer Lage, wo du halt nicht reagieren kannst, ohne selber Gefahr für dein eigenes Land zu riskieren. Mhm. Und das passt eigentlich ganz gut zu der Photovoltaikanlage, die ich mir in den letzten Wochen ja hier gekauft habe. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen mehrere Tage gehabt, wo ich 100% der elektrischen Energie, die ich verbrauche, selbst erzeugt habe.
Es waren auch sehr sonnige Tage jetzt, muss man dazu sagen, oder? Liegt es daran?
Ja, daran liegt es auch, ja. aber es ist halt ein Schritt, ne? Und wenn halt mehr Leute selber ihre Energie erzeugen würden ich habe noch eine Gasheizung. Also
erzeugen, als ob du die selber gemacht hättest, die Energie.
Ich habe die selber gemacht, genau. nein, aber so unabhängiger sind, ne? Und dass ja. Dadurch das ganze Land unabhängiger werden kann, dann würden halt auch solche Entscheidungen in so einen Krieg, oder so eine Verteidigung eines Überfalls zu supporten, wahrscheinlich leichter fallen.
Ja.
Denke ich mal. Ich habe noch eine Gasheizung, also ich heize auch mit Gas, aber wenn ich könnte oder wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, dann werde ich die auch irgendwann gegen eine Wärmepumpe austauschen, weil das halt einfach unabhängiger ist.
Ja, klar.
Und ich finde, das sollte jeder machen, der kann. Also ich weiß, dass man das, wenn man in einer Mietswohnung wohnt oder auch in einem Mietshaus wohnt, dass man das dann nicht kann. Ich verstehe die Probleme, warum das nicht jeder kann. Da müsst ihr keine Kommentare schreiben. Aber wer es kann, der sollte es machen, glaube ich.
Es ist ja nicht nur, dass manche Leute in einer Mietswohnung wohnen und kein Eigentum, was ihren eigenen Wohnraum angeht, haben, sondern auch die 20.000 Euro, die hat halt einfach nicht jeder. Und zwar nicht mal ansatzweise. Deswegen.
Ja, aber tatsächlich habe ich diese 20.000 Euro für die Solaranlage auch nicht. Aber ich bin zur Bank gegangen, habe gesagt, ich hätte gern Kredit über 20.000 Euro. Dann hat der Bankmann gefragt, ja, wofür denn? Was haben Sie denn für Sicherheiten? Ich so, für eine Solaranlage? Okay, machen wir Sicherheiten, brauchen wir nicht. Ja, alles kein Problem. Weil sie sich halt selber bezahlt. Ja, weil okay. Sie sich halt durch die Einsparung der Energie sicher bezahlt. Ne?
Ja.
Und deswegen ist es gar kein Problem.
Ja, das ergibt natürlich total Sinn.
Aber also das ergibt halt auch nur Sinn, weil ich hier ein Süddach habe und das perfekt ist. Ne? Also man muss halt eine Wirtschaftlichkeitsprüfung machen vorher und gucken, ob sich das rechnet.
Ja, genau.
Aber bei mir hat sich halt gerechnet. Ja, wir müssen auf diesem Thema auch gar nicht so lange rumreiten. Es gab aber dazu in den letzten Tagen gute Podcasts. Einmal von der Wochendämmerung und einmal von der Lage der Nation. Die haben das beide, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen. Kann man sich ganz gut anhören, die beiden Folgen. Es gibt von Zeit Online eine Liste auf Twitter mit Twitter-Accounts, den man, also dieser Liste kann man ganz gut folgen, weil Zeit Online hat das, glaube ich, ganz gut kuratiert da, wer da drin ist und welche Stimmen man da hört.
Ah, sehr gut.
Und eine Stimme, die ich nochmal hervorheben möchte, nicht nur jetzt zur Ukraine, Enno Lenze, kennt man vielleicht aus Berlin, der ist Journalist und Museumsbetreiber.
Der ist vor allem einfach auf Twitter wahnsinnig aktiv und hat echt Ahnung von aktuellen Dingen.
Und hat auch Ahnung vor allen Dingen aus über Krieg und Kriegswaffen und so, weil der halt auch selber schon an Kriegsfronten war und berichtet hat und so. Also ja. Der ist häufiger mal in Kurdistan, der ist war an der Front zum IS, hat da gearbeitet. Und man muss ihn nicht, also er ist auch ein bisschen eine kontroverse Person, man muss nicht alles von ihm mögen, aber ich finde, er fasst das immer ganz gut zusammen, was er da so sieht. Und ja. Er hat schon, glaube ich, ganz gutes Wissen.
Ich habe auch tatsächlich noch keine Aussage von ihm gefunden, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber voll daneben.
Ja,
voll also daneben. Meistens liegt er richtig. Und mit meistens meine ich, der postet halt, ich würde sagen, so 50 Tweets pro Tag. Mhm. Der ist schon wirklich viel dabei. Also wenn man dem folgt, erfährt man sehr viel.
Ja. Genau, kann man folgen.
Und genau, trotzdem Empfehlung.
Ja. Ja. Genau, und das soll es eigentlich auch schon gewesen sein zu diesem Thema, glaube ich.
Ja, spannend finde ich übrigens noch, ich weiß nicht, ob es eine Anekdote ist oder ob es diesen kompletten Krieg entscheiden wird. Anonymous hat auch Russland jetzt den Krieg erklärt und haben schon alle möglichen Dinge gemacht, die halt nur ein krasser Hacker kann, wie zum Beispiel irgendwie die Datenbank des Verteidigungsministeriums offengelegt. Das fand ich spannend und ich bin gespannt, ob das, weil es ist ja quasi der erste so technologische Krieg, den wir hier in Europa haben, ob das da einen großen Unterschied machen wird. Also ob die Streitkräfte der Russen irgendwie lahmlegen können dadurch zum Beispiel. Das wäre ziemlich absurd.
Mhm. Das ist natürlich auch sehr interessant, weil das ja an Anonymous ist ja kein Staat.
Richtig.
Der hat Krieg für das halt so ein bisschen. Bürgerkrieg ist es auch nicht. Das ist halt Guerillakrieg oder so. Keine Ahnung, wie man das einordnen müsste.
Ja, ja. Und irgendwas wollte ich noch. Ach so, natürlich ist es, wenn ich gerade sage, die russischen Streitkräfte, dann liegt es daran, dass diese Streitkräfte vom Land Russland geschickt werden. Ich weiß, dass etliche Russen selber überhaupt keinen Krieg wollen. Ne? Die gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren dagegen, werden dafür festgenommen und man weiß nicht, was mit denen passiert. Das ist ganz furchtbar und schön zugleich. Also toll, dass sie sich dafür einsetzen, auch Politiker. Nee, Politiker meine ich nicht, sondern so. Russische Personen des öffentlichen Lebens sagen halt, sie wollen diesen Krieg nicht. Und das ist, glaube ich, die richtige Nachricht an die Bevölkerung. Ich glaube, eigentlich will niemand außer Putin diesen Krieg. Und das ist ziemlich verheerend, dass er trotzdem stattfindet.
Ja, aber es ist natürlich auch interessant, ob er sich da selber nicht ein Ei gelegt hat. Also ob er damit auf die Schnauze fällt. Könnte natürlich auch passieren. Und wär eigentlich auch zu wünschen, dass das nicht zu Erfolg führt. Also die Leute in der Ukraine, also einmal der Präsident und auch zwei ehemalige Boxer, kämpfen da halt und die sagen, die wollen die Land nicht aufgeben, ne? Und also die Klitschkos, die könnten jetzt auch in der Karibik sitzen und Martinis schlürfen, aber die sagen, nein, hier, wir müssen unser Land verteidigen und unsere Unabhängigkeit. Und das ist natürlich stark und das zeigt auch, wie viel Rückhalt die ukrainische Regierung im Land hat.
Ja.
Und das lässt zu hoffen, dass die Anrainerstaaten, die jetzt nicht Russland nahe sind, und die andere europäische Staaten irgendwann noch mehr machen als Sanktionen. Und so Deutschland hat jetzt, glaube ich, gerade heute bekannt gegeben, dass sie 1000 Panzerabwehr
heute Waffen. Am 26. Februar wohlgemerkt. Man muss ja fast die Stunde dazu sagen, um die News-Neuigkeiten noch nennen zu dürfen.
Genau, also die haben irgendwie jetzt noch Panzerabwehrwaffen, ich kenne mich da nicht so aus.
Genau, irgendwie Panzerfäuste und Bodenluftraketen wollen sie schicken.
Ja, Und man könnte natürlich hoffen, dass da noch ein bisschen mehr passiert.
Ja. Und diese Swift-Geschichte, die finde ich auch noch ganz spannend und erwähnenswert. Also es ist wohl so, dass Swift momentan einfach die Methode ist, um Geld von einem Land ins andere zu kriegen. Und da ist Russland so ein bisschen drauf angewiesen, aber man will natürlich auch nicht die Wirtschaft von Russland komplett vernichten, indem man jetzt Swift einfach komplett abstellt. Sondern es gibt von Baerbock einen ganz cleveren Entwurf wohl. Ich weiß nicht, ob er von Baerbock ist oder ob sie das nur befürwortet, dass es quasi so partielle Geschichten gibt. Zum Beispiel, dass man die Geldreserven der russischen Nationalbank nicht akzeptiert in anderen Ländern. Also, dass die zwar Geld haben in Russland, aber damit nichts anfangen können. Das wäre der erste Schritt. Oder dass eben bestimmte Banken nur gesperrt werden für Auslandsgeldeingänge. Also es gibt da offensichtlich clevere Methoden, womit nicht die komplette russische Wirtschaft und natürlich sämtliche Firmen, die irgendwie mit Russland kooperieren, dann sofort ihr quasi wirtschaftlichen Schaden davon tragen. Das
ist
spannend.
Wenn man der russischen Bevölkerung durch SWIFT oder ähnliche, also SWIFT abschalten oder ähnliche Sachen natürlich Schaden zufügt, könnte es natürlich auch die Stimmung gegen Putin in dem Land erhöhen oder verbessern, so dass mehr dort rebelliert wird und Putin entmachtet wird irgendwann.
Ja, schon.
Könnte sein, dass sie sagen, hier Putin, mit deinem scheiß Ego-Trip hast du uns jetzt eingebrockt, dass wir keine Gucci-Taschen mehr aus Paris oder Italien kaufen können. Und das wollen wir nicht und deswegen setzen wir dich jetzt ab. Keine Ahnung.
Klar, das kann natürlich sein, aber ich glaube, also es wird auch alles passieren. Ne? Wenn wir jetzt sehen, das bringt eine Woche lang nichts, Swift abzuschalten, so dann wird das wahrscheinlich noch verstärkt werden. Also Sanktionen gibt es halt diverse und man kann die auch beliebig ausbauen. Also von daher, es bleibt spannend. Ich bin froh, dass ich momentan tatsächlich nicht direkt betroffen bin und ich hoffe, allen, die betroffen sind, spielt es nicht zu übel mit.
Ja.
So, ich glaube, viel Sinnvolles kann ich da gar nicht zu sagen. Themenwechsel. Wir haben ja nun diese Alkoholfreiheit. Ich habe die letzte Woche noch proklamiert und so. Direkt nach der Aufnahme habe ich dann gedacht, ach komm, hier, jetzt trinkst du mal einen Schluck Wein. Und habe ich da gemacht. Und war gut. War okay. Schmeckte sehr, sehr lecker. Und ich habe mir letzte Woche einfach noch eine Kiste IPA gekauft, weil IPA einfach mega lecker ist.
Mhm.
Und trinke jetzt ab und zu wieder ein IPA. Jetzt gerade zum Beispiel. Und finde das völlig in Ordnung. Also ich habe jetzt irgendwie fast 2 Monate ohne Alkohol bin ich klargekommen. Und ich habe nie keinen großen Vorteil gemerkt, ehrlich gesagt. Und deswegen trinke ich halt jetzt ab und zu wieder was, wenn ich da Lust drauf habe. Und ja. Das, also ich sehe das halt nicht eng, habe ich ja sowieso nicht, weil ich bin auch nicht irgendwie gesundheitlich, also ich bin gesundheitlich anscheinend überhaupt nicht beeinflusst. Scheint mir jedenfalls so. Vor allem dadurch, dass ich halt nicht gemerkt habe, dass es mir ewig besser geht. Und deswegen nehme ich das jetzt nicht mehr so ernst.
Also mir ging's schon besser. Oder geht's schon besser, wenn ich weniger trinke. Weil, das klingt jetzt so schrecklich. Das klingt wie ein Alkoholiker. Vielleicht bin ich das auch. Seit meine Frau schwanger ist und sie keinen Wein mehr mit mir mittrinkt, habe ich halt eine Flasche alleine getrunken im letzten Jahr. Dann immer am Abend, ne? Mhm. Und das war so der Hauptgrund, warum ich mir das Ganze abgewöhnen wollte. Und jetzt habe ich tatsächlich gestern nach meiner schönen Pizzatour durch Buxtehude, habe ich gedacht, so, jetzt habe ich so viel Gutes getan, jetzt kann ich mir auch zu meiner Pizza, die ich mir danach noch gemacht habe, kann ich mir auch einen Wein gönnen. Und habe dann auch die Flasche nicht ausgetrunken, sondern habe nur eine halbe Flasche getrunken und trinke jetzt so die letzte halbe Flasche. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Also nur in Maßen und wirklich auch nicht jeden Tag, sondern ab und zu mal ein Glas Wein oder zwei, das ist, glaube ich, okay.
Ja, finde ich gut.
Genau. Wovon ich mehr machen möchte, ist Videospiele spielen. Da kommen wir nachher nochmal ganz zu. Du kennst ja Clara, die war bei Minutenweise Matrix in der letzten Folge dabei.
Genau, Folge 138, sehr gut.
Und die hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, hier, ich habe noch, ich habe zwei Controller, Spielecontroller hier, ich weiß nichts, ich kann damit nichts anfangen, ich habe keine Konsolen dazu, Willst du die haben oder soll ich die wegschmeißen? Dann hat sie mir ein Foto geschickt und dann habe ich gesagt, oh, die möchte ich haben. Und dann meinte sie, sind die was Besonderes? Ich so, der eine ist ein bisschen besonders, aber auch nicht wirklich, wirklich, wirklich besonders, sondern ist für mich jetzt ein bisschen besonders und deswegen hat sie mir die zugeschickt. Und zwar sind das zwei PlayStation 1 Controller. Das ist ja auch erstmal nichts großartig Besonderes, weil PlayStation 1 wurde relativ viel verkauft und ich habe auch PlayStation 1 Controller. Mhm. Was das Besondere an dem einen ist, der eine ist einer der ersten PlayStation 1 Controller und da hatte der noch keine Analog-Sticks. PlayStation 1 und Nintendo N64 waren so in einer Generation und der N64 war so eine der ersten Konsolen oder Heimkonsolen auf jeden Fall mit einem Analog-Stick drin. Und da ließen sich halt also 3D-Spiele ganz gut spielen und Sony's PlayStation 1 war halt auch für 3D-Spiele gemacht, aber hatte halt diese Analog-Sticks nicht, weil hat Sony nicht dran gedacht, vielleicht.
Ja.
Und dann, als Nintendo diesen Erfolg hatte mit den Analog-Sticks, hat Sony irgendwann auch nochmal diesen Controller neu gemacht, mit zwei Analog-Sticks rausgebracht. Und das ist halt der andere Controller, ne? Also das sind beides Controller für die PlayStation 1. Der eine ist halt ein bisschen neuer als der andere. Der eine hat halt Analog-Sticks, der andere nicht. Und da ich selber noch keinen PlayStation 1 Controller ohne Analog-Sticks habe, fand ich das ganz cool und habe mich da sehr drüber gefreut. Vielen lieben Dank.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank und schönen Gruß natürlich Clara an dich.
Genau.
Ja, du hast aber auch andere Probleme gehabt zu spielen, richtig?
Ja, und zwar, als ich in Frankreich gewohnt habe, 2015, 16, habe ich mir für meine Spiele, für die alten, einen Framemeister gekauft. Das ist ein Gerät, wo man alte analoge Videosignale reinschieben kann und bekommt dann ein HDMI-Signal raus, ein digitales, was man in moderne Fernseher reintun kann. Kann das dann auch noch so ein bisschen skalieren, kann da irgendwelche Scan-Linien einbauen, damit das ein bisschen mehr aussieht wie auf einem alten Röhrenfernseher. Und jetzt wollte ich letztens spielen, ein Spiel, was ich darüber spielen würde, oder eine Konsole, und dann ging es nicht. Und dann habe ich so, scheiße, was ist denn jetzt los? Ist das Ding kaputt? Das ist relativ teuer, das kostet, hat irgendwie, keine Ahnung, 400 Euro gekostet damals. Mhm. Wird auch nicht mehr produziert, kriegt man also auch nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr neu und gebraucht kosten die jetzt irgendwie, glaube ich, 900 Euro oder sowas teilweise. Also das ist inzwischen schon eine Wertanlage geworden. Und ich dachte, scheiße, da ist kein Licht da dran leuchtet, nichts funktioniert, woran liegt das? Und ich habe dann das Netzteil mal genommen und habe da meinen Multimeter hinten reingesteckt und dann festgestellt, dass da halt eine sehr, sehr, sehr geringe Spannung nur anliegt, irgendwie ein halbes Volt statt 5 Volt. Mhm. Und deswegen vermute ich, dass hoffentlich nur das Netzteil kaputt ist, irgendwie durchgebrannt ist. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt, mal sehen, wenn das da ist, dann teste ich's und dann kann ich wieder spielen.
Du hast ja inzwischen auch genügend Erfahrung mit Elektronik, dass du vielleicht auch sowas reparieren kannst, oder?
Ja, aber so ein Netzteil aufmachen, da sind dann irgendwelche Spulen drin und keine Ahnung, was da kaputt ist. Kann natürlich nur ein kleiner Kabelbruch sein, kann auch mehr sein. Und dann, ganz ehrlich, so ein Netzteil bei AliExpress zu bestellen, kostet 3 Euro. Da, wenn ich mich da 5 Minuten hinsetze und das Netzteil auseinandernehme, habe ich schon mehr Arbeitszeit, also schon teurere Arbeitszeit verbraucht, als mich ein neues Netzteil kostet.
Ja, das stimmt.
Also ich investiere gerne Zeit und repariere alte Konsolen oder sowas, weil die kann man halt nicht so einfach ersetzen. Aber ein Ding wie ein Netzteil, das lohnt sich einfach nicht, da Lötkolben rauszuholen dafür.
Hast du denn jetzt ein originales Framemeister-Netzteil nachgekauft oder irgendwas anderes genommen?
Ich habe irgendein kompatibles 5-Volt-Netzteil gekauft.
Okay.
Also 5 Volt, 2 Ampere, keine Ahnung, wie viel der Framemeister ist. Also ich habe die gleichen Werte, die auf diesem Original-Netzteil sind, gekauft.
Ja, alles klar. Gibt Sinn. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, ein Spiel zu spielen. Das einzige, was ich habe, nämlich auf Google Stadia. Ich habe nämlich, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe mir ein Gerät gekauft von AliExpress aus China. Das kann HDMI-Dinge durch die Gegend schieben. Es nennt sich HDMI Matrix und man hat 4 Eingänge und 2 Ausgänge und ich kann mit Knöpfen festlegen, welcher von den Eingängen auf welchem Ausgang ankommen soll. Und zwar unabhängig voneinander. Und das ist sehr angenehm. Ich habe nämlich in meinem Wohnzimmer 2 Fernseher, 2 Bildschirme. Das eine ist halt ein Bildschirm, das andere ist ein Fernseher. Und da kann ich jetzt meine Switch hin und her schicken. Und ich kann auch mein Evercade versus hin und her schicken und auch mein Google Stadia. Und als ich mein Google Stadia dann da angebaut hatte und nicht mehr am Verstärker, da funktionierte plötzlich die Wi-Fi-Verbindung nicht mehr, obwohl das Gerät statt im Schrank plötzlich auf dem Schrank liegt. Ich habe keine Ahnung, warum. Und musste dann tatsächlich ein Netzwerkkabel anschließen. Das ist ganz witzig gelöst bei diesem Google-Ding, dieser Puck, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, den du an den Fernseher anschließt. Weil da nämlich das Netzwerkkabel in
Chromecast,
richtig, dankeschön. Weil das Netzwerkkabel nämlich direkt in das Netzteil gesteckt wird. Und dann geht halt nur ein USB-Kabel zum Chromecast selber, wo dann Strom und Netzwerk drüber kommen. Und das fände ich eine ganz clevere Lösung. Das heißt, das Netzwerkkabel läuft jetzt auch nicht da hinten zu dem.
So ähnlich wie bei dem aktuellen 24 Zoll iMac dann.
Ja, stimmt, richtig. Der macht das ja auch so, richtig. Genau. Jedenfalls mit dem Kabel habe ich dann wieder keine Schwierigkeiten gehabt, das zu spielen. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht wollen sie mich mit diesem Ruckeln überreden, doch irgendwie Google Stadia Pro zu kaufen für 10 Euro im Monat, weil es ohne gar nicht läuft. Weil da hatte ich halt, also an der vorigen Position hatte ich auch mit 4K und Surround Sound keine Schwierigkeiten, was meine Leitung und Verbindung anging. Mhm. Und jetzt halt mit irgendwie 1080p Stereo schon. Das fand ich überraschend. Aber dann mit dem Kabel war es auch wieder kein Problem. Und ich muss sagen, aus der Entfernung von, was ich da habe, 4 Metern von meinem Kopf zum Fernseher, habe ich keinen Unterschied gesehen, ob das HD ist oder 4K. Und den Sound habe ich jetzt auch nicht vermisst. Von daher, also Assassin's Creed Valhalla werde ich auf jeden Fall ohne 5.1 und 4K weiterspielen können, ohne Probleme.
Mhm. Ja. Du hast ja tatsächlich, das Abo hast du nicht für Stadia, ne? Du hast ein Spiel und das spielst du dann auf diesem Gerät und das war's, ne?
Genau. Also ich hatte, als ich das bekam, habe ich halt einen kostenlosen Monat dazu gekriegt. In diesem kostenlosen Monat habe ich dann auch ein paar Spiele eingesammelt, weil jeden Monat, den man da ist, genau wie bei PlayStation und Xbox, glaube ich auch, kann man halt Spiele quasi einsammeln und die dann spielen, immer wenn man bezahlt. Die werden dann irgendwie an den Account gebunden. Aber ich habe nichts davon gespielt, weil ich mich da auch nicht so überladen will, ehrlich gesagt. Also mir reicht es halt, ein Spiel da zu haben und wenn ich das spielen will, dann mache ich halt Stadia an und sonst nicht.
Ja. Ja, es gibt ja so ein paar Gerüchte, dass Stadia irgendwann eingestellt wird, ne?
Ja, eingestellt, das können sie nicht machen, denn die haben ja Geld dafür verlangt, dass die Leute das benutzen so, aber dass die Marketinggeschichten einfach total zurückgefahren werden, das steht außer Frage. Also die werden wahrscheinlich die Server irgendwie kleiner schalten. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen jetzt, dass ich da Schwierigkeiten hatte.
Und aber auch irgendwie, ich habe auch gelesen, dass irgendwelche Spiele, die eigentlich für Stadia angekündigt wurden, dann doch nicht mehr da erschienen.
Ja, das natürlich auch. Also auch sämtliche Entwicklungskosten sind schon vor Erscheinen, glaube ich, eingestellt worden. Und jetzt wundern die sich, dass das niemand haben will, wenn es gar keine Exklusivtitel gibt. Ja, kein Wunder.
Mhm.
Aber das kann sich Google auch nicht leisten, dass sie jetzt sagen, nee, wir schalten es komplett ab und alle Spiele, die ihr dafür teuer Geld gekauft habt, die kriegt ihr einfach nicht mehr und könnt ihr nicht mehr spielen. Das können sie nicht machen. Also solange Google Server stehen hat, werden sie das auf jeden Fall weiterfahren müssen.
Das glaube ich nicht.
Ich schon.
Aber ich weiß es auch nicht.
Also ich meine, du zahlst ja für die Spiele genauso viel, als wenn du dir eine PlayStation 5-Disc kaufst.
Genau, und das ist halt das Problem. Also du bezahlst halt nur ein Nutzungsrecht. Und wenn da würde ich die AGB nochmal durchlesen. Also ich glaube nicht, also ich glaube, die können das jederzeit abstellen, wenn sie wollen.
Ich glaube, sie dürften, aber ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen bei der Welt.
Ich glaube schon.
Naja, aber jedenfalls ist es mir auch nicht ganz geheuer und deswegen will ich da auch nicht mehr Spiele haben. Also klar, wenn ich Assassin's Creed Valhalla irgendwann durch habe und dann denke, ich bräuchte noch mal was anderes, so dann besorge ich mir vielleicht noch was anderes oder vielleicht gibt es da noch schon die PlayStation 7 oder so, die ich dann ignorieren kann und die Xbox Seasons 5 kaufen kann oder was.
Mhm.
Ja, jedenfalls so der aktuelle Stand. Ich werde da jedenfalls nicht viel Geld investieren, weil mir das eben auch alles nicht ganz geheuer ist.
Ja. Ich habe ja neulich viel Geld investiert für viele Videospiele, die ich importiert habe. Und ich habe viele von diesen noch gar nicht gespielt.
Ja.
Und da wollte ich jetzt Dienstag vermutlich einen kleinen Stream machen und einfach mal Super Famicom-Spiele ausprobieren. Also die ich hier rumliegen habe, reinlegen, gucken, ob sie spielbar sind. Also ob da nicht zu viel japanischer Text ist, den ich nicht verstehe. und dann entscheiden, hier behalten oder nicht behalten. Und Super Famicom kann ich machen, weil ich habe für Super Famicom habe ich einen HDMI-Adapter. Damit kann ich, also jetzt ist natürlich nicht ganz so schön wie mit einem Framemeister, weil da natürlich dann ein bisschen Latenz ist bei diesen billigen HDMI-Adaptern. Aber um so einen kleinen Test zu machen, reicht das schon. Und deswegen werde ich mit den Super Famicom-Spielen demnächst mal anfangen.
Willst du, dass da unsere Hörers zugucken?
Ihr könnt da, natürlich könnt da die Hörers gerne zugucken.
Dann solltest du vielleicht mit ein paar Spieletiteln jetzt werben.
Kann ich nicht.
Weil du sie nicht kennst.
Weil ich sie nicht kenne, weil die alle auf Japanisch sind.
okay.
Aber ich habe halt so 2-3 Kisten voll mit Super Famicom-Spielen. Und ich werde vor allen Dingen anfangen mit Spielen, die ich halt nicht kenne oder die ich halt nicht entziffern kann, was es ist.
Ja, okay, alles klar.
Und das Ganze wird dann wieder auf Twitch passieren. Wahrscheinlich Dienstag so, keine Ahnung, 18 oder 19 Uhr rum. Mhm. Am besten an meinem Twitter-Kanal folgen. Da sage ich dann auch, wenn das nicht passiert. Weil ich zum Beispiel kenne, es könnte sein, dass ich Dienstag so viel zu tun habe und den ganzen Tag vorm Rechner saß und dann einfach keinen Bock mehr habe. Kann passieren, weiß man nicht.
Ja.
Aber bis jetzt ist es geplant, Dienstag ein bisschen zu streamen.
Sehr gut.
Streamen werden wir ja auch am Montag.
Ganz genau. Borderlands.
Borderlands 2 spielen wir weiter. Auch wieder auf Twitch, wie immer. 19 Uhr.
Genau, Twitch_Holger. Nee, Holger Krupp heißt du da, ne?
Holger Krupp heiße ich da, genau.
Genau, wie im echten Leben quasi.
Wie im echten Leben, genau. Und dann habe ich ein bisschen Netflix geguckt. Und zwar Kim Convenience, habe ich ja, glaube ich, schon mal von berichtet, eine Serie über...
Über diesen, das war ein kanadischer Supermarkt.
Ja, so ein Convenience-Store, so ein Tante-Emma-Laden oder
ja, wie man, genau. Ne?
Genau. Über so koreanische Einwanderer, die einen Supermarkt oder einen Convenience-Store in Kanada betreiben. Die ist auch sehr, sehr, sehr gut. Die ist jetzt zu Ende. Also ich hab die 5. Staffel gesehen und danach wird es auch keine neue mehr geben. Mhm. Die 5. Staffel fand ich jetzt nicht ganz so gut wie die anderen. Aber alles in allem ist es halt eine schöne kleine Comedy-Serie, die man so gut weggucken kann und kann ich empfehlen.
Okay.
Und dann habe ich einen Film gesehen, eine Dokumentation, und zwar heißt sie Downfall, The Case Against Boeing.
Okay.
Boeing ist ein Mitbewerber von der Firma, in der ich arbeite. Sagen wir das so. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht ganz so viel zu sagen oder möchte ich da nicht ganz so viel öffentlich zu sagen. Aber es geht um den Fall der beiden Abstürze der 737 MAX. Einmal Ethiopian Air und einmal Lion Air, genau in der anderen Reihenfolge. Woraufhin ja dieser Flugzeugtyp dann für 20 Monate gegroundet wurde. Das heißt, er durfte nicht mehr fliegen, außer wenn er zu einer Werkstatt quasi fliegt.
Mhm.
Und das ist eine interessante Dokumentation. Es wird ein bisschen viel drauf rumgeritten, dass Boeing immer sagt, ja, wir glauben, dass das Flugzeug sicher ist. Dass wenn ich Firmen- und Aktienrecht richtig verstehe, blieb Boeing gar nichts übrig, als das zu sagen. Die können nicht öffentlich sagen, unser Flugzeug hat einen großen Designfehler. Das geht, glaube ich, so rechtlich nicht so gut. Mhm. Aber da sind halt auch viele andere Insider-Informationen, die zum Teil von Boeing abgestritten werden, die aber ganz interessant sind, wie das zu diesem Fall kam und was da diese Ursache von diesen beiden Abstürzen war. Ja. Also wer sich so ein bisschen für Luftfahrt und für Technik und für Recht und sowas, also Juristerei interessiert, für den ist das vielleicht ganz interessant.
Ich werde das auf jeden Fall auch gucken, denn ich bin ja irgendwie einen halben Tag, bevor die gegroundet wurden, bin ich noch mit einer geflogen.
Okay.
Damals in den Urlaub. Und das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Ja. Ja. Man hat danach ja auch einige Einblicke in die Firma Boeing bekommen, die man vorher nicht hatte. Oder Whistleblower haben Sachen veröffentlicht, die Boeing abstreitet. Die aber trotzdem vielleicht ganz interessant sind, wenn man sich das mal überlegt,
ja,
was da so passiert ist.
Ja. Ja, cool. Ist so eine richtige 2-Stunden-Doku?
Genau.
Oder ja.
1,5 oder 2 Stunden Doku, ja.
Cool. Spannend. Ich habe auch noch was Spannendes zu erzählen. Meine Lieblings-Brettspielfirma heißt Thundergriff und die haben eine neue Kickstarter-Kampagne gestartet und zwar ihre bislang größte, was den Umfang dessen angeht, was sie anbieten, nämlich zu ihrem ersten großen Spiel Tang Garden, gibt es jetzt die letzte Erweiterung und man kann ein Komplettpaket auch von aus allem bestellen, Becken, Plätschen, wie auch immer man sich das nennt, wo dann alles drin ist und dann gibt es da noch ein Big Box und alles mögliche an Kram und alles, was sie jemals dafür veröffentlicht haben, ist da drin und das werde ich auf jeden Fall machen. Also ich will am Schluss alles haben, weil das Spiel nämlich schon im Grundspiel, das habe ich halt, ist es einfach sehr cool und ich habe tatsächlich ein bisschen an der neuesten Erweiterung Tang Garden Seasons mitgemacht, indem ich nämlich Playtester war bei denen und das quasi dann online im Tabletop Simulator gespielt habe und anschließend mein Feedback gegeben habe und auch dann mit dem Gonzalo gesprochen habe und quasi da ihm gesagt habe, was alles nicht so gut war, was besser gemacht hätte werden können und so. Ich habe tatsächlich an der eigentlichen Entwicklung nichts gemacht, aber so Feedback geben ist auch schon mal hilfreich und das ist halt eine meiner, ne, es ist schon meine Lieblingsspielefirma und das Spiel ist halt sehr cool und die ganze Kampagne ist auch, und obwohl es Kickstarter ist, auf Deutsch zu haben und ich freue mich da sehr drauf. Also im Grunde ist es nämlich ein Spiel, wo man einen Garten bauen soll und das ist in jeder Version mit allem, was man da an Erweiterung und so hat, ist es quasi alles das gleiche Prinzip. Man baut irgendwie einen Garten und das tut man normalerweise gegeneinander mit verschiedenen Spielregeln und man muss in diesen Garten nämlich Platten legen, die quasi den Garten bilden, dann muss man darauf Dekorationen legen und man muss da Charaktere reinstellen, die bestimmte Dinge sehen wollen und das gibt dann alles Siegpunkte und dann hat man im Idealfall mehr als alle anderen und hat gewonnen. Und da gibt's in dieser neuesten Erweiterung gibt's tatsächlich auch eine Koop-Variante von diesem Spiel und ein paar Singleplayer-Varianten von diesem Spiel. Und diverseste Figuren und ganz viele Variationen, die man dann auch alle zusammenschmeißen kann und das Spiel quasi eigenständig wechseln lassen kann. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Spiel und freue mich da richtig drauf. Außerdem ist es ein wahnsinnig schönes Spiel und ich stehe einfach auch auf schöne Dinge. Und deswegen Kickstarter-Kampagne jetzt hier, Tang Garden Seasons. Alle Leute zumindest mal irgendwie den Leuten followen auf Twitter und so, weil dann kriege ich neue Charakterfähigkeit. Weil die haben da wieder so ein Social Stretch Goal drin. Und wenn ihr euch das interessiert, dann fragt mich oder backt das einfach direkt. Gibt auch nur das Grundspiel mit der Tang Gardens Erweiterung zu kaufen da. Oder ihr kauft einfach Tang Gardens im Laden, das geht auch.
So. Es hörte sich so ein bisschen an, einen Garten zu bauen. So, es gab ein Spiel, oder es gibt es natürlich immer noch ein Brettspiel, Alhambra, wo man auch einen Garten baut.
Ja.
Kennst du das?
Ja.
Aber es hat damit nichts zu tun.
Nee, es hat damit nichts zu tun.
Okay.
Das Witzige an diesem Spiel ist halt, dass es auch ein 3D-Garten ist, weil die Bäume, die baust du halt aus Pappe so Kreuze und dann stehen die halt auf diesem Garten und es gibt auch so ein paar Pagoden, die du dann da drauf stellst oder irgendwelche Brücken und die Figuren sind halt auch so Miniaturen, die du dann da drauf stellst und dann sieht es halt auch sehr schön aus und um den Garten drumherum gibt es so Panoramen, die du dahin bastelst, also es ist optisch ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel.
Okay.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch die Grundversion, die ihr jetzt im Laden kaufen könnt, die ist schon ziemlich schön und gut. Und da sind Minis drin. Ich habe angefangen, die anzumalen. Da freue ich mich auch sehr drüber. dass ich jetzt einfach Dinge anmalen kann. Und demnächst gibt es wieder Livestreams zu dieser Kampagne. Und währenddessen plane ich dann die Minis weiter anzumalen.
Und zu streamen, wie du die anmalst.
Nee, das lohnt sich ja nicht, weil ich gucke ja währenddessen einen anderen Livestream. Also, nee, ich glaube, das bringt nichts.
Na gut. Ja, und dann viel Spaß damit.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende.
Damit sind wir am Ende und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Genau. Moment. Wir müssen ja noch ein bisschen Werbung für uns machen. Also folgt uns auf Twitter. Holger heißt unterstrich Holger auf Twitter. Ich heiße Codenager auf Twitter. Außerdem müsst ihr natürlich auch bei Borderlands einschalten. Borderlands 2 bei Twitch/ Holger Krupp findet ihr das jeden Montag. Nächste Woche noch, ja, danach bin ich, glaube ich, schon im Urlaub. Weiß ich nicht genau, muss ich mal gucken. Oh, aber grundsätzlich irgendwie montags und dann geht's euch viel besser. So, jetzt aber Feierabend.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.